Naja, das Ankommen, da freut man sich natürlich einfach irre drauf, jetzt endlich die Kameraden wiederzusehen, die Familie wiederzusehen. Man kneift sich so ein bisschen und das ist natürlich, dann ist man natürlich auch total übermüdet, voller Adrenalin und ist einfach in so einem Film. Dann spielt sich so ein Film ab und eben diese großen Kontraste, die Dinge deutlich machen, die einem im normalen Lebensalltag als so, die man nicht mehr so doll wahrnimmt. Aber an einem gedeckten Tisch mit Besteck essen, sich mit jemandem unterhalten können beim Essen. All diese Dinge haben auf einmal wieder einen großen Glanz, weil sie ganz neu sind und es das erste Mal wieder ist, dass man in einem ruhigen, bezogenen, ordentlichen Bett schlafen kann.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge spreche ich mit einem Gast, den ich mir schon seit Jahren wünsche. Und nun ist es endlich soweit. Wir haben ein Gespräch geführt und ihr könnt es euch jetzt anhören. Ein Gespräch mit Boris Herrmann. Ich glaube, Boris rangiert schon seit sehr vielen Jahren in der absoluten Weltspitze. Doch für mich wurde er so richtig bekannt, als er vor 4 Jahren zum ersten Mal an der Vendée Globe teilnahm. Für dieses Rennen begab er sich ganz alleine auf See, um nonstop die Welt zu umrunden. Eine Herausforderung, die bisher nicht viel mehr als 100 Leute überhaupt jemals geschafft haben. Noch dazu fand das Ganze während der Corona-Zeit statt und ich glaube, viele Deutsche saßen zu Hause und haben umso mehr in ihre Bildschirme geschaut und verfolgt, was draußen noch so los ist. Vermutlich durch diese Zeit begünstigt, war Boris ein Riesenthema. Man konnte ihn in der Tagesschau sehen, kaum ein Sportstudio ging zu Ende, ohne dass Boris darin nicht von unterwegs interviewt worden wäre. Und auch ich war total im Vendée Globe-Fieber. Ich weiß noch, dass ich jeden Abend immer noch mal den Tracker gecheckt habe, um zu schauen, wo Boris so steht. Denn es gab die Riesenüberraschung, Boris segelte bis ganz zum Ende um den Sieg mit. Wie das Rennen ausging, was in den 4 Jahren danach passierte und wie er bei der letzten Vendée Globe abgeschnitten hat, das besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Natürlich möchte ich von ihm wissen, woher er diesen Traum hatte und wie es sich dann anfühlte, als plötzlich klar wurde, Mensch, er kann bei einem der größten Regatten der Welt mitmachen. Wir sprechen über sein neues Boot, denn er hat ein komplett neues Boot entworfen, um damit beim zweiten Versuch der Vendée Globe noch besser aufgestellt zu sein. Und während des Gespräches hat sich ein Thema immer weiter aufgedrängt, nämlich der Klimawandel. Boris wollte am liebsten nur darüber sprechen und warum er so begeistert ist, sich diesem Thema zu stellen und was er während seiner Regatten tut, um der Forschung weiterzuhelfen, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Boris Herrmann.
Werbung.
Dieser Podcast steht vor allem für eins: Begeisterung für die Meere. Und klar, wer begeistert ist, der will das Meer auch schützen. Aber wo sollen wir am besten ansetzen? Bei all den Abgründen, an denen das Meer steht. Eine der größten Bedrohungen für unsere Meere ist ganz klar die Klimakrise. Ausgelöst durch die Treibhausgase, die wir Menschen in die Atmosphäre entlassen. Und die große Mehrheit der Treibhausgase entsteht bei der Energiegewinnung. Und das macht unsere Energie zu einem richtig großen Hebel im Klima- und eben auch Meeresschutz. Und hier kommt Polarstern ins Spiel. Polarstern ist ein echter Ökoenergieanbieter, bei dem du 100%igen Ökostrom aus Deutschland beziehen kannst. Ob Strom für zu Hause, deine Wärmepumpe oder das Elektroauto. Was ich besonders toll finde, für jede Kilowattstunde, die du beziehst, investiert Polarstern in neue Ökokraftwerke in Deutschland und ist noch dazu ein zertifiziertes Social Business. Das heißt, sie stellen den Impact für Gesellschaft und Planeten in den Mittelpunkt ihres Handelns. Also, nicht nur die Strom- und Gastarife von Polarstern sind richtig nachhaltig, sondern das ganze Unternehmen selbst. Und darum ist mein Tipp, nutze den großen Hebel von Ökoenergie und wechsel zu Polarstern. Übrigens, wenn du mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, zu Polarstern wechselst, bekommst du 20 € Rabatt auf die nächste Jahresrechnung. Hallo Boris.
Hallo, ich freue mich, mit dir im Podcast zu sein.
Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir zusammen sprechen können. Ich glaube, ich habe dir vor über 4 Jahren das erste Mal geschrieben, als du bei der letzten Vendée Globe unterwegs warst. Und ja, wir haben echt häufig versucht, zusammenzukommen, aber es war echt schwierig möglich. Jetzt ist es endlich soweit und ich kann sagen, Lieber Boris, herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast. Du bist tatsächlich vor ziemlich genau 10 Wochen von deiner zweiten Vendée Globe zurückgekehrt, die du beendet hast. Du bist nach 80 Tagen, 10 Stunden und 16 Minuten, die du ganz alleine auf See verbracht hast, dann zurückgekommen. 10 Wochen, das klingt ja nach einer langen Zeit, aber ich frage mich nach so einem intensiven Erlebnis, was du da hattest. Bist du da schon wieder voll zurück oder ist so ein Teil von dir immer noch unterwegs?
Ja, vielleicht ist ein Teil von mir immer irgendwo auf See und unterwegs im Gedanken, aber ich bin wirklich voll im Alltag im Moment und kümmere mich ganz intensiv um unsere Projekte, steuere so ein bisschen auf Ostern zu, da soll es mal so eine kurze Pause geben. Ansonsten jagt hier ein Termin den anderen, denn wir haben ganz viele Projekte, die wir planen und aufbauen.
Okay, also gar keine Zeit irgendwie da noch dem Rennen nachzuhängen oder ähnliches.
Ja, ich hatte wirklich 2,5 Wochen nach dem Rennen Schokolade und Netflix auf dem Sofa. Nichts anderes ging. Ich konnte mich noch nicht mal zum Kaffee verabreden. Man war einfach völlig platt. Und diese Phase kenne ich schon von solchen extremen Veranstaltungen. War ja meine 6. Weltumsegelung. Das hatte ich also schon gekannt. Und sich voll zu erholen, sagt man in der Regel, dauert mindestens so lange wie die Veranstaltung selber, also 3 Monate. Und einige haben schon mal gesagt, dass sie ein Jahr brauchen, um sich davon zu erholen. Aber das ist halt auch ein Prozess, der nicht den ganzen Alltag blockiert, sondern das läuft so nebenbei, dass man so langsam wieder anfängt, ein bisschen Sport zu machen und wieder ein bisschen sich wieder ein bisschen zu regenerieren einfach.
Ja, du siehst jetzt auf jeden Fall für mich ganz gut regeneriert aus.
Ja, das ist ja gut.
Weißt du noch, wann du zum ersten Mal von der Vendée Globe gehört hast?
Ja, da war ich 16 und habe einen Film gesehen auf Arte im Fernsehen. Wir hatten selber kein Fernsehen zu Hause. Ich war bei meinem Schulfreund, mit dem ich auch immer gesegelt bin. Julian Kleiner aus München, jetzt mittlerweile München. Und da haben wir dann also bei seinen Eltern im Fernsehen abends so eine Geschichte geguckt. Das heißt, die irgendwie der Themenabend Arte, die lange Nacht irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte der schnellsten Weltumsegelung. Und da haben sie das Whitbread Round the World Race, was heute das Volvo Ocean Race ist, die Trophée Jules Verne und die Vendée Globe besprochen über 3 Stunden oder 4 Stunden in ganz tollen Bildern aus den 80er Jahren, aus den Anfängen dieser Rennen. Und mittlerweile habe ich alle 3 dieser Weltumsegelungsformate selber schon bewältigt. Und da hat alles angefangen.
Und wann hast du zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht, ich will da mitmachen? War das an dem Tag selbst schon oder war das eigentlich total unrealistisch?
Naja, also sowas auszusprechen dauert eine Weile, aber das hat eine unmittelbare Faszination. Ich weiß noch witzigerweise genau, wie ich danach im Fahrrad nach Hause fuhr und es war so eine helle Nacht mit Mondlicht und der Straßenbeleuchtung und allem in meiner Heimatstadt Oldenburg auf meinem Hollandrad und ich irgendwie erfüllt war von diesen Bildern dieser Typen, die da alleine auf ihrem Boot in den Südmeeren auf diesen riesigen Dünungswellen runtersurfen. Und man das Gefühl hat, die sind wie auf so einem riesen Surfbrett, surfen die um den ganzen Globus. Und das fand ich irgendwie super faszinierend.
Cool. Und wann wurde es dann konkreter, dass du gesagt hast, es ist jetzt soweit, es ist klar, ich werde das machen?
Tja, also das gab dann so verschiedene Stufen. Also das war ja erstmal noch die Schulzeit. Da durch meinen Vater war ich Segler. Er hatte mich in den Opti gesteckt. Der Opti ist so ein 4-eckiges Kinderboot, wo alle segeln mitlernen. Ich dann auch auf dem Baggersee. Aber ich bin auch schon seit Säuglingsalter mit ihm auf seinem Stahlfahrtenboot mitgefahren. Ein kleines Ding hatte er an der Nordseeküste und dann konnte man im Wattenmeer trocken fallen. Ich konnte da rumbuddeln und so weiter. Also dieser Zugang, mehr Abenteuer, draußen sein, sich irgendwie mit den Elementen auch so ein bisschen auseinandersetzen. Das hat meine Jugend geprägt und das hat er mir mitgegeben fürs Leben. Da bin ich extrem dankbar und das liebe ich immer noch, einfach am Meer sein, auf einem kleinen Schiff sein. Wenn ich einfach nur, es kann ein 6-Meter-Boot sein oder ein kleines Boot, wenn ich einfach in der Kajüte bin und dann guckt man raus ans Meer, aufs Meer und dann werde ich einfach ganz ruhig und fühle mich so bei mir und bei den, so, das ist natürlich so, da bin ich wirklich aufgewachsen, diese Jugendzeit. Und dann hatten wirklich Bücher diese Segelträume dann konkret ausgelöst. Ich habe dann irgendwann in der Pubertät angefangen, alles zu lesen, was es gab zu den Segelreisen, aber vor allem die Fahrtenseglerliteratur, Bernard Montessier. Mhm. Dann gab es so eine Amerikanerin, die mit 18 die jüngste Weltumseglerin damals war, es auch alleine gemacht hat mit einem ganz kleinen Boot und quasi ohne Geld. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch. An dem Tag, wo ich mein Abiturzeugnisprüfung abgelegt habe, will ich direkt zur Küste losfahren mit egal was für einem kleinen Boot und um die Welt segeln. Das war so mit dem Alter von 16 Jahren dieser Plan. Und dann sind wir aber Regattasegler geworden und dann musste das irgendwie eine Regatta sein auf hoher See. Und das wurde es dann auch. Als ich 18 war, bin ich dann Einhandregatta über den Atlantik gesegelt mit einem Mini-Transat-Boot. Das ist ein traditionsreiches Event in Frankreich und da ging das schon so los. Das war noch nicht natürlich, dass man jetzt konkret
die Vendée Globe angepeilt
hat. Profisegler werden will, weil so dafür gab es auch gar kein Rollenmodell in Deutschland. Mhm. Es gab niemanden, der das mal gemacht hat oder da vom Leben segeln konnte oder so. Mhm. Außer, sag ich mal, 2-3 Leute im Admirals Cup oder America's Cup Bereich, Jochen Schümann zum Beispiel. Aber da, von den Namen hatte ich auch noch nie gehört. Also es gab wirklich keine Rollenmodelle und daher... Okay. Ja, musste das erstmal langsam reifen, diese Möglichkeit.
Ja, und dann hast du das auch kennengelernt, hast du erzählt. Du hast dann deine Einhand-Atlantik-Überquerung und Co. gemacht. Und du hast mal gesagt in der Dokumentation, 80 Tage sich alleine abkämpfen, das ist doch unmenschlich. Und ich frage mich, warum, also was ist das Warum dahinter? Also die Vendée Globe ist vielleicht das Extremste von all diesen Rennen, zumindest in meinem Blick. Ich weiß nicht, würdest du das bestätigen? Weil da macht man das alles nochmal alleine, nonstop um die Welt. Ich spreche es mal kurz aus, für alle, denen es nicht klar ist, bei der Vendée Globe, da startet man in der Vendée, das ist in Nordfrankreich, legt man ab. Und dann segelt man nonstop, ohne irgendwo anzulegen, ohne irgendwelche Hilfe von außen oder ähnliches zu bekommen, einmal um den kompletten Globus, also den Atlantik, nach Süden, an Afrika vorbei und Kap der guten Hoffnung. Und dann ist man eigentlich im Südpolarmeer, umrundet einmal nördlich der Antarktis den ganzen Globus. Und dann, wenn man an Kap Horn vorbeigekommen ist, geht's wieder den Atlantik nach Norden, bis man wieder zurück ankommt. Extrem hart. Und das weiß man ja auch vorher. Also das war ja nicht überraschend bei deiner ersten Vendée. Das ist jetzt sehr hart. Warum willst du das machen? Also was ist es, was dich daran am meisten anzieht?
Gibt ein paar Gründe. Also für mich scheint es völlig logisch. Es kann kein tolleres Ziel geben. Ich bin Segler. Ich liebe die Technik von den großen Booten. Ich liebe solche Projekte, den Ozean, das Abenteuer. All das zieht mich an. Könnte mir nichts Besseres vorstellen. Wenn man natürlich dann da draußen hängt und nass und kalt und müde ist und sich abgekämpft hat und auch nicht an erster Stelle segelt, sondern vielleicht enttäuscht ist von vielen Meilen, die man gerade wegen einer technischen Schwierigkeit verloren hat. Man ist sich nicht sicher, ob man überhaupt jemals ins Ziel kommt, weil irgendwas kaputt ist, was man erst noch reparieren muss. Dann fragt man sich vielleicht natürlich dann doch manchmal, boah, warum bin ich nicht jetzt hier? Das ist wirklich verdammt hart. Aber ich glaube, eine Sache ist so bei der menschlichen Psyche, wenn man schwierige Dinge macht und schafft, dann fühlt man sich danach besser. Also wenn man mal kalt duscht zum Beispiel, dann fühlt man sich danach frischer und besser. Wenn man das schafft, irgendwie einmal ins Gym zu gehen und wiederkommt. All diese Dinge, wo man sich so ein bisschen aus der Komfortzone rausbewegt und sich einen Ruck gibt und ein bisschen die eigenen Grenzen verschiebt und jetzt in meinem Fall als Profisegler sind die Grenzen natürlich ein ganzes Stück weit weiter weg als beim Durchschnittssegler, aber das ist halt auch irgendwie ganz logisch, finde ich, dass man das dann irgendwie, dass man dann das ultimative Rennen irgendwie
segelt. Also die größte Challenge, die man sich vorstellen kann. Ja, okay. Und es ist dann ja auch wirklich ein Riesenabenteuer geworden und dementsprechend springen wir mal in die erste Kategorie, das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Und da würde ich jetzt ganz gerne dann auch deine allererste Vendée Globe besprechen. Und also da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, nur dass man sich's mal vorstellen kann. Wie lange bereitest du dich denn auf eine solche Kampagne vor? Also von dem Moment an, wo klar ist, okay, ich kann da jetzt tatsächlich teilnehmen, bis zum Start, wie viele Jahre vergehen da?
4 Jahre. Also wir kaufen so ein Schiff mit der Absicht, damit am Vendée Globe teilzunehmen. Und das ist in der Regel 4 Jahre vorher, weil alle 4 Jahre diese Regatta eben stattfindet. Und entweder kauft man ein gebrauchtes Schiff, was vorher schon mal dabei war, oder man baut ein Schiff. Und wir haben beides jetzt gemacht. Bei der Vendée 2021 ein gebrauchtes Schiff aufgefixt, sage ich mal, und getuned, gepimpt. Und dann jetzt ein neues Schiff gebaut für die Vendée Globe 24.
Genau, da werden wir dann später noch drüber sprechen. Also 4 Jahre lang Vorbereitung, ein Traum, der dich schon als 16-Jähriger wie magisch angezogen hat. Und dann geht's los. Erinnerst du dich noch an den Moment, als du die erste Vendée Globe gestartet hast, was da in dir vorging?
Ja, das war natürlich ein ganz toller Tag. Und genau, es sind ja nicht nur 4 Jahre Vorbereitung, es sind auch wirklich 20 Jahre Lebensweg, die dahin führen, immer mit diesem Ziel. Und auch, ja, also es ist wirklich sehr in weiter Ferne lange Zeit gewesen für mich, dieses Ziel. Mit meiner ersten Segelkampagne hätte es schon fast geklappt. Dann ist aber die Sponsorfirma pleite gegangen, eine Bremer Reederei. Und mit denen wäre ich sonst 2012 gestartet. Und es hat dann erst 2020 geklappt. Insofern langer Weg wirklich bis zum Start. Und in dem Moment ist es natürlich eine große Befreiung von allen kleinen und großen Themen der Vorbereitung, der Optimierung. Und jetzt geht es dann darum, ja, all das umzusetzen in eine möglichst ja, unfallfreie, reibungslose Fahrt. Erstmal muss man ja auch überhaupt ins Ziel kommen bei so einer Reise. Und mit der ganzen Sache klarkommen, mit dem Schiff. Und dann ist man sofort mittendrin und guckt, was ist heute Nacht für ein Wetter. Sind hier immer Fischerboote, stoße ich mit irgendwem zusammen. Und das ist natürlich so. In der Skala der Aufregung gibt es nichts Aufregenderes, glaube ich, als den ersten Tag einer Vendée Globe.
Wahnsinn. Und wenn man dann ein bisschen unterwegs ist und so im Alltag des Rennlebens ankommt, was sind da die größten Herausforderungen für dich?
Ja, das Schöne bei dem Alltag ist, dass man dann weit weg ist von den Küsten. Vor allem im Südmeer ist man viele Wochen unterwegs, weit weg von jeglicher Schifffahrtslinie oder überhaupt Zivilisation. Man durchquert ja den Punkt Nemo im Pazifischen Ozean, wo man mehr als 4000 Kilometer von jedem Land entfernt ist, also auch von jedem, das nächste Land sind dann irgendwelche ganz kleinen Inselsteinchen irgendwo. Das sind wirklich so die letzte Wildnis auf unserem Planeten. Mhm. Wenn einem da was passieren würde, könnte es bis zu 10 Tage dauern. Oder im guten Fall hat es Beispiele gegeben, wo ein Kriegsschiff diese verunglückten Segler in 10 Tagen erreichen konnte. Das ist aber natürlich auch nicht selbstverständlich möglich. Insofern ist man da wirklich auf sich allein gestellt und lebt in einer sehr großen Intensität und konfrontiert die Technologie des eigenen Schiffes mit den Naturkräften und ist in dieser permanenten Auseinandersetzung, wo sich halt Technik und Natur konfrontieren. Plus man selbst als menschlicher Faktor da drin mit seinen Sorgen, Ängsten, Stress, Konzentration, Aufmerksamkeit, alles aller Intensität, die man braucht, um eben keine Fehler zu machen und nicht aus Versehen irgendwas falsch zu machen und dass das Boot eben kaputt geht. Und dann, das ist die größte Sorge während dieser Zeit, dass irgendwas so kaputt geht, dass man nicht mehr am Rennen weiter teilnehmen kann.
Mhm. Und der Punkt Schlaf, habe ich mitbekommen, dass das da sehr, sehr knapp ausfällt über 80 Tage. Wie funktioniert das? Du machst ja keine richtigen Schlafpausen, oder?
Also ja, man macht schon richtige Schlafpausen, wo man sich auch ins Bett legt, in die Koje. Aber die durchschnittliche Zeit ist vielleicht eher eine Stunde. Es gibt auch mal Ausschläge nach oben und nach unten. Und daher kommt man oft schnell in den Tiefschlaf, weil man sowieso relativ müde ist und hat jetzt nicht so diesen gemütlichen Schlaf wie zu Hause, sage ich mal. Zumal die Koje natürlich mit dem Boot zusammen ziemlich doll sich bewegt. Das Boot fährt ja bis zu 70 km/h, springt über Wellen, kracht in Wellen rein, stoppt ab, beschleunigt, liegt schräg und so weiter. Man wird also auch hin und her geruckelt wie verrückt und hat dazu so ein extra Kopfkissen, was den Kopf komplett umschließt und einkeilt, einschließlich der Noise Cancellation Headphones. Wegen dieser infernalen Geräuschkulisse, die in so einem Schiff herrscht, durch das einfach Wasserrauschen am Rumpf einfach. Mhm. Insofern keine einfachen Bedingungen, aber man kann doch recht häufig sich mal kurz hinlegen und sollte das auch tun, denn dann wird man oft genug spontan, ohne das vorher zu wissen, ganz plötzlich herausgefordert, weil der Wind eben unerwartet stark sich ändert. Von einer Minute auf die andere manchmal oder irgendwie reißt eine Schot, plötzlich flattert ein Segel, da muss man innerhalb von Sekunden reagieren. Das kann alles passieren und insofern ist man die ganze Zeit auf Hab-Acht-Stellung und schläft eben auch nicht so tief wie an Land. Das ist also von einer ganz großen mentalen Intensität, die dann eben tief im Inneren von Körper und Seele auch Spuren hinterlässt und das dauert auch einfach einige Monate, bis man davon wieder, sag ich mal, runterkommt und sich beruhigt und irgendwie die Batterien wieder komplett auffüllt.
Und was das ganze Jahr, glaube ich, einfach noch viel intensiver macht, ist, dass man es solo macht, also ganz alleine, einhand. Du hast ja eben schon diese Abgeschiedenheit, diese Exponiertheit beschrieben, tausende Kilometer vom nächsten Land entfernt. Aber wenn du dann alleine an Bord deines Bootes bist und nicht gerade durch einen riesen Zufall einen deiner Kontrahenten oder Kontrahentinnen irgendwo am Horizont siehst, musst du ja auch wirklich sehr, sehr einsam sein. Wie stark spielt dieses Thema Einsamkeit da eine Rolle?
Bei meiner ersten Vendée Globe und eigentlich auch allen Einhandrennen vorher war Einsamkeit für mich eine riesen Problematik, eine Schwierigkeit. Ich habe mich nicht so gut per se nicht so gut gefühlt alleine. Also auf der einen Seite schon die Herausforderung, alleine zu segeln, als ganz, ganz intensiv empfunden. Das ist sofort komplett was anderes, wo man zu zweit ist. Dann ist dieser Aspekt eigentlich unmittelbar weg. Dieses Besondere, alleine ablegen, alleine losfahren, da durch die Nacht und bis zum Horizont, das ist schon eine ganz faszinierende Sache. Aber ich hatte dann immer doch einige schwierige Tage auf See, wo ich dann mit Einsamkeit zu kämpfen hatte. Und das habe ich komplett weggekriegt. Für diese Vendée Globe, die wir jetzt gemacht haben, habe ich mich eigentlich mit in der Hinsicht ganz gut gefühlt. Und da hatte ich halt mit einer Psychologin dran gearbeitet und auch mit einem Mindset-Coach mit verschiedenen Techniken, mit EMDR, also Emotional Reprogramming heißt das, und mit Emotional Freedom Technique und Tapping und verschiedenen Sachen, die so alle auch gemischt und kombiniert werden können. Da gibt es kein Patentrezept, aber man kann doch vieles machen an der mentalen Konditionierung und sich. Und in diesem Mal hatte ich Glück gehabt, dass wirklich die mentale Vorbereitung ganz gut funktioniert hat. Ich sehr resilient durch diese Reise gegangen bin. Viele sagen, oh Mensch, jetzt so viel Pech in diesem Vendée Globe, ist nicht so gut gelaufen, viele Probleme, muss ja ganz schlimm gewesen sein. Aber im Gegenteil, ich war einfach gut drauf und hatte eine gute mentale Situation. Im Gegensatz zum ersten Vendée Globe, was ein ziemlicher Stress für mich war.
Dann lass uns, eine Frage habe ich noch, das wird mich total interessieren. Und zwar habe ich mich gefragt, ob es auf einer so langen Reise auch Momente der Langeweile gibt.
Nicht wirklich. Es gibt immer eine Worklist. Schreibt auf, okay, hier müsstest du mal gucken, ob da noch alles trocken ist. Da Inspektionslug öffnen, nach vorne klettern, hier. Dann hat man auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man einfach mal die Seele baumeln lässt, weil man weiß, okay, irgendwie jeden Tag, wo du die Dinge nicht kontrollierst, könnte da ein Problem entstehen, was dann nachher schlimme Folgen hat. Insofern, um da so eine reine Weste zu haben, ist man schon viel im Einsatz, auch so als Hausmeister und als Techniker dieses Schiffes einfach. Dann gibt es natürlich immer kleine Sachen, die man auch reparieren muss und so ein bisschen MacGyvern muss. Insofern ist es eigentlich eine permanente Überforderungssituation. Und man muss einfach diese Energie, die man hat, managen zwischen, okay, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Zeit für mich, sitze einfach mal hier kurz, atme mal durch oder lese kurz was, höre ein Hörbuch oder ein Podcast und höre ein bisschen Musik, chatte mit Freunden, dass man auch, heute ist man ja per Starlink total gut angebunden. Und dann sagt man, gut, jetzt aber hier mal wieder um alles kümmern, Strategie machen, Wetter muss man analysieren selber, da darf man sich nicht beraten lassen und Schiff wieder schnell machen. Also diese kleinen Momente der Muße sind selten länger als eine halbe Stunde.
Dann springen wir doch mal jetzt so richtig rein in die erste Vendée Globe. Da bist du dann eine ganze Weile gesegelt. Ich glaube, es war anderthalb Wochen oder sowas. Und dann, als es darum ging, die Südspitze Afrikas zu umrunden, kam es ja im Teilnehmerfeld zu einer Katastrophe, und zwar einem Schiffbruch. Kevin Escovier hatte da Riesenprobleme, musste in die Rettungsinsel steigen. Und dann hieß es auf einmal, ey, da ist jemand gesunken und du wurdest, ich glaube, mit drei weiteren Teilnehmenden abberufen und gesagt, so, jetzt erstmal Schluss mit Gas geben. Ihr müsst bitte dahin fahren und versuchen, diese Person zu finden, auch noch mitten in der Nacht. Du hast gesagt, du bist die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung, wenn du da durch die Gegend fährst und man ist ja auf alles irgendwie vorbereitet und malt sich alle Szenarien aus. um irgendwie möglichst gut da durchzukommen. Und auf einmal erfährt man, dass es bei einer Person, die gerade in genau derselben Situation steckt, so fürchterlich schief geht, die jetzt da wirklich in Lebensgefahr ist und man da jetzt hinfährt, um die Person zu retten. Ich kann mir vorstellen, dass da das ganz, ganz viel in einem auslöst. Erinnerst du dich noch daran, wie das für dich war in dem Moment, dieser ganze Mix aus, okay, jetzt ist erstmal hier Rennstopp für mich, da ist jemand in Lebensgefahr, die Person wirst du ja wahrscheinlich auch gekannt haben, ich glaube, das Teilnehmerfeld, man kennt sich. Ja, ich bin selbst eigentlich auch in einer ganz ähnlichen Situation, in der sowas passieren könnte. Also das ist ja irgendwie so eine Kakophonie an krassen...
Nee, so war das nicht so dramatisch. Also die... Einmal ist es so, sein Schiff war bekanntermaßen das leichteste Schiff der Flotte und hatte immer schon Probleme. Es war über viele Jahre nie über das Kap der Guten Hoffnung hinausgekommen, schon bei mehreren Versuchen. Das war also einfach ein Scheißschiff auf gut Deutsch. Und der Skipper ist ein super Typ gewesen, technisch sehr versiert, der hat das gut analysiert. Er war auch selber Ingenieur und hat das Schiff verstärkt. Mit den Ingenieuren gemeinsam berechnet, aber tja, das müssen sie irgendwie unterschätzt haben dennoch, weil die an dem Schiff Foils nachgerüstet haben, Hydrofoils, die wir jetzt ja an den schnellen Schiffen allen dran haben. Das hatte das Schiff ursprünglich nicht, wurde nachgerüstet und dadurch kam es zu höheren Belastungen, dann ist das Ding durchgebrochen und direkt gesunken. Das ist natürlich was noch nie passiert und wird auch nie wieder passieren. Das war einfach hier ein spezifisches Problem dieses Schiffes. Und das hat mich auch nicht überrascht, ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt so ein bisschen hochnäsig klingt. Aber das Ding war einfach zu leicht gebaut und schlecht gebaut auch. Und ja, das hat ihn nun mal getroffen. Deswegen, da braucht man dann nicht lange zu jammern, wenn sowas passiert. Dann muss man einfach handeln und funktionieren und spult ein Programm ab, versucht einfach so gut wie möglich seinen Job zu machen und denkt an nichts anderes. Da ist eine völlige Klarheit im Kopf.
Einfach, also bei dir in dem Moment?
Ja, ich glaube, bei den meisten Menschen, die dann in so einer Situation wären wie ich, wäre das auch so. Man sagt ja auch so, das habe ich auch beobachtet in Teams, es gibt nichts Besseres als eine Krise oft, weil dann ist einfach Klarheit, dann gibt es auch keine Zielkonflikte oder keine in der Mannschaft, jetzt wenn ich mit das mal ein bisschen verallgemeinere, mit einer Gruppe unterwegs bin, dann könnten die ein Chaos im Kopf haben, überlegen, oh, sind wir jetzt eigentlich gut genug oder schlecht oder sollen wir aufgeben oder sollen wir dies machen oder jenes machen. Wenn es dann aber eine Krise gibt, dann ziehen alle an einem Strang. Und es gibt auch so einen Spruch, glaube ich, in Management, wenn die Leute nicht gut zusammenarbeiten, musst du immer wieder für eine kleine Krise sorgen. Und hier meine ich damit nur, also wenn es so eine Krise gibt, einer ist in Gefahr, in Lebensgefahr, dann ist es ganz einfach, dann hilft man einfach. Und da ist dann einfach wirklich eine große, das ist sozusagen, das ist eher mental fast die einfachste Situation.
Okay, und wie realistisch hast du das eingeschätzt, dass ihr ihn da finden werdet?
Also das war natürlich dann, das war natürlich das Schwierige an dieser Situation, dass die Chance, jemanden zu finden, sehr gering ist. Dessen wird man sich sofort bewusst und das ist die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Zum Glück waren wir ja drei oder vier, die nach ihm gesucht haben. Jean Le Cam hat ihn dann am Ende gefunden. Da kann man nur von Glück reden, dass das so ausgegangen ist und alle gut zusammengearbeitet haben und mit mehreren Schiffen dieses Gebiet durchkämmt werden konnte. Mhm.
Also das heißt, du hast dann einfach einordnen können, okay, der hatte ein scheiß Schiff, das war schlecht gebaut, so ein Problem habe ich gar nicht. Also du bist nicht mit einem Schrecken in den Gliedern weitergesegelt, sondern die Zeit wurde am Ende gut geschrieben und du hast gesagt, alles klar, let's go, jetzt wird weitergesegelt.
Ja, das war ja auch doof für dieses Rennen ein bisschen. Das Rennen war natürlich schon was Besonderes, aber das am Ende dann wirklich das gesamte Podium entschieden wurde durch diese Zeitverschiebung, durch diese Zeitgutschrift und der Sieger dadurch dann auch festgelegt wurde am Ende. Es hätte sich ja niemand gedacht, dass die ersten 8 Schiffe dieses Vendée Globes innerhalb von 8 Schiffen 60 Tage später ins Ziel laufen würden. Das hätte keiner gedacht. Wir haben in dem Moment natürlich nicht gewusst, dass jetzt jede 10 Minuten Zeitgutschrift oder nicht über 1-2 Plätze besser oder schlechter entscheiden kann. Und ich glaube, beim Sieger waren es nur 4 Minuten, die den Unterschied gemacht haben zwischen dem ersten und zweiten. Also das ist natürlich einfach dann nötig, dass man das gut schreibt, weil sonst, man kann ja so eine Regatta nicht einfach anhalten.
Ja.
Die geht weiter. Und es ist für uns auch keine Frage, dass wir natürlich helfen. Man ist ganz normal auch dazu verpflichtet als Schiffsführer, wenn ein anderes Schiff in Seenot ist, zu helfen. Und die mentale Schwierigkeit, die sich daraus ergab, war eher die, dass diese Gefahr, die so ein bisschen abstrakt irgendwo natürlich schon mitsegelt, nicht unbedingt die Gefahr, dass ein Schiff durchbricht, das hätte ich jetzt nicht für mich nicht erwartet, aber grundsätzlich eine Gefahr, wir sind da draußen, wir sind den Elementen ausgesetzt. Und einfach dieser Schreck saß mir in den Knochen, boah, wir hätten fast einen Kumpel verloren. Und was dann so? Was hätte man dann gemacht? Das hing mir ein paar Tage richtig doll nach dann auch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das Rennen ging dann weiter, es gab weitere einschneidende Momente, wo du mit Höhenangst in den Mast klettern musstest, was ich glaube ich auch einen Schrecken verursacht hat, der dich noch einige Tage beschäftigt hat, wenn ich das so richtig gesehen habe. Aber da wir heute ja noch mehr besprechen wollen als nur die erste Vendée Globe, nehme ich hier mal so ein bisschen die Abkürzung. Als es dann in den letzten Tagen dann zurückging Richtung Zieleinlauf, war es ja wirklich denkbar knapp und es gab die riesengroße Überraschung, der deutsche Segler Boris Herrmann, der gerade zum ersten Mal teilnimmt, hat eine realistische Chance, die Vendée Globe zu gewinnen. Du grinst.
Ja, natürlich, das war natürlich eine tolle Sache. Ich war vielleicht mental nicht ganz drauf vorbereitet. Und mein Schicksal hat mir dann auch gezeigt, dass ich vielleicht nicht ganz bereit war dazu. Mein Unterbewusstsein vielleicht nicht ganz bereit war und irgendwie das dann sabotiert hat. Wer weiß. Also jedenfalls gab es eine Kollision mit dem Fischerboot und ich habe etliche Stunden verloren, konnte zum Glück trotzdem noch ins Ziel segeln, ungefähr 8 Stunden später oder 10 Stunden später jedenfalls als Vierter. Und dadurch letztendlich mit den verschiedenen Zeitgutschriften bin ich dann sogar nur, in Anführungsstrichen, nur Fünfter geworden. Trotzdem Sensationsergebnis, weil bei der Vendée Globe anzukommen einfach überhaupt schon mal eine Sensation ist. Und dann Top 5, das war so mein geheimer Traum gewesen. Ich habe immer öffentlich Top 10 gesagt. Und Top 5 dann geschafft zu haben, war ein riesen Erfolg. Und darauf konnten wir dann auch aufbauen und da eine schöne Kampagne draus entwickeln.
Und du sagst jetzt so, ja, und dann kam es in so einer Kollision mit einem Schifferboot. Du bist in die letzte Nacht reingesegelt mit diesem Gefühl von, wow, was passiert hier gerade? Wer weiß, vielleicht komme ich da morgen an und habe gewonnen. Du sagst jetzt gerade, vielleicht warst du dafür noch nicht so ganz bereit vom Mindset und so. Aber
das sagt meine Psychologin. Aber das, ich glaube schon, ich wäre gerne bereit gewesen.
Ja, also da, vielleicht kannst du das nochmal sagen, was ist das für ein Gefühl? Du musst ja wahrscheinlich permanent, also wenn ich mich da reinversetze, habe ich permanent einen Puls von 180 und denke so, wow, krass. Also ich kenne das von irgendwelchen Wettrennen oder ähnliches, wenn man kurz vorm Ziel das Gefühl hat, ich könnte jetzt hier gleich gewinnen, das gibt einen krassen Kick. Und mit welchem Gefühl bist du in diese Nacht reingesegelt, wo du dachtest, mal sehen, vielleicht stehe ich morgen ganz oben?
Ja, Zweiter, Dritter, das war so die Hoffnung, aber es war komplett unsicher, weil ich von Süden kam und ein anderer Pulk von Nordwesten. Wir sind also, der Wind kam von Südwesten und dann kann man sich so aussuchen, wie man vorm Wind kreuzt im Prinzip. Wir können nicht direkt vorm Wind segeln mit diesen Booten, wir kreuzen so vorm Wind. Und da war wirklich große Strategie im Spiel. Einige sind so Südwest-England fast vorbeigekommen und dann über die Nordbritannien da angesegelt mit Wind von rechts. Und ich kam mit Wind von links so aus Nordspanien so ungefähr. Mhm. Und mit jeder kleinen Winddrehung verschiebt sich dann die Ankunftszeit um 5-6 Stunden mindestens. Insofern war dann einfach so eine generelle Anspannung und auch Ungläubigkeit. Was passiert jetzt hier so? Das war schon eine völlig verrückte und sehr, sehr anstrengende Zielankunft mit nicht so leichten Bedingungen. Und da bin ich ein bisschen erschöpft auch in diese letzte Nacht gegangen, glaube ich.
Und dann erzähl mal von diesem Moment, als es diese Kollision gab. Wie konnte es dazu kommen und also wie hast du das erlebt? Also wahrscheinlich lagst du einen Moment im Bett, nehme ich mal an, und im nächsten Moment knallt es fürchterlich. Oder wie war das?
Tja, also ich schlafe und wache auf, schlaftrunken, gucke ich draußen an der grünen Wand hoch, an der Stahlwand von diesem Schiff, ein riesiges Fischerboot, also Boot nicht, Fischerschiff, ja, Fischereischiff, in spanischer Herkunft. Ich habe am nächsten Tag den Reeder angerufen, mich entschuldigt, denn ein Fischereischiff hat immer Vorfahrt vor dem Segelboot. Und was ein bisschen eigenartig ist, ist, wir haben ja Antikollisionstechnik, Transponder, AIS nennt man das, Radar und sogar noch eine Infrarotkamera. Das hat alles nicht funktioniert, also möglicherweise hatte der sein AIS nicht an oder meine. Wir haben dann bei mir einige technische Schäden festgestellt, die aber auch erst an diesem Tag sich manifestiert haben, denn ich habe ja vorher natürlich immer aktiv beobachtet, ob mein ganzes Equipment funktioniert bei jeder Schiffspassage. Aber da ist ein ganzer Kabelbaum durchgescheuert und das waren halt auch eine Verkettung wirklich absurd unglücklicher Umstände. Und ja, aber dann in dem Moment, genauso wie bei allen anderen Krisen, dann hat man einen klaren Kopf und weiß, okay, jetzt muss ich sehen, dass ich die Kiste wieder zusammenzurre, das flatternde Segel irgendwie, was da zerrissen im Mast hängt, runterkriege. Den Mast, war auch eine Wante, die den Mast hält, durchgerissen dabei. Der Mast hing jetzt als Flitzebogen schräg auf dem Schiff. Das irgendwie wieder hinkriegen und dann das kaputte Foil an der Seite irgendwo bändigen und dann, dann zum Ziel fahren. Und da ist man erstmal beschäftigt, viele, viele Stunden zu arbeiten und zu MacGyvern. Und das ist so ein bisschen, dann bin ich auch in meinem Element. Also ich komme mit, in Krisen fühle ich mich immer gut und stark und habe dann so eine Ruhe und mache die Dinge. Und wenn es gut läuft, dann mache ich mir Sorgen für mich einsam oder stelle mir vor, was passieren könnte.
Verstehe. In einer Dokumentation, da gibt es ja viele gute Dokus über deine Teilnahmen an der Vendée Globe. Und in einer fällt dieser Satz, genau am Ende der ersten Vendée Globe, erinnert mich daran, das nie wieder zu machen. das hast du gesagt. Da habe ich mich gefragt, war das jemals ernst gemeint? Hast du das in dem Moment gesagt, weil du wirklich gedacht hast, ich will das nicht nochmal machen, oder war es eher so ein Spruch?
Das ist tatsächlich in dem Moment eine Bitte gewesen an meine Teammanagerin und an meine Frau, weil ich es einfach als zu hart empfunden habe. Aber man lernt, man wächst mit Herausforderungen. Ich kann da heute besser mit klarkommen und habe bei dieser letzten Vendée Globe gemerkt, dass es insgesamt eine positive Erfahrung war. Und ich das tatsächlich ist das nächste Mal ja schon geplant, 2028, 29. Also da habe ich mich auch ein ganzes Stück weiterentwickelt seit diesem Hilferuf damals sozusagen.
Und die zweite Vendée Globe bist du ja schon angegangen, die ist ja auch schon gelaufen. Und dafür hast du vorhin schon erzählt, habt ihr nicht ein gebrauchtes Boot genommen und das nochmal getuned und fit gemacht, sondern du hast ein ganz neues Boot entworfen. Und ich glaube, das Besondere daran, was auch viele Schlagzeilen verursacht hat, ist, dass du dich getraut hast, ein Boot zu designen, was so sehr ungewöhnlich ist, wo ganz viele Leute sich erstmal die Augen gerieben haben und gesagt haben, Moment, was ist das denn? Was genau hat denn dein neues Boot, was macht das aus und was ist genau das Kontroverse daran gewesen?
Tja, das ist ein Boot, was ein bisschen anders aussah. Es hatte mehr Freibord, das Deck, also auf gut Deutsch gesagt, ist ein bisschen höher, der Rumpf ein bisschen höher. Das Schiff ist ein seetüchtigeres Schiff als die anderen. Ein Schiff, was besser durch die Wellen durchfahren kann und einen runderen, volleren Rumpf hat und einen volleren Bug. Und damit sich sehr gut eignet, Seegebiete zu durchfahren mit viel Seegang, wie eben die Südmeere. Als Learning aus dem ersten Vendée Globe, wo ich ein sehr flaches, spitzes Schiff hatte, ohne jegliche Rundung, was ganz, ganz schnell fahren kann auf flachem Wasser, schneller als das neue Schiff, aber eben bei den schwierigen Seebedingungen in den Südmeeren ständig wieder abstoppt.
Weil es sozusagen mit dem Spitzenbug sich in eine Welle bohrt.
Genau, und es fährt dann mal los mit 33 Knoten und bang, in die nächste Welle rein, 12 Knoten. Und dann geht's wieder los. Also von jedes Mal wird man nach vorne geschleudert und das Material wird beansprucht. Und das haben wir komplett weggekriegt. Dieses neue Schiff ist einfach ein Traum. Das düst über die Weltmeere, fährt über die Wellen hinweg und fliegt und foilt und ist einfach ein ganz tolles Schiff geworden.
Also quasi, es spitzelt nicht mehr in die Wellen ein, sondern es ist eher wie so ein Stein, den man übers Wasser flippert, das dann so aufditscht und wieder, wieder hochkommt. Okay, und dann ist das aber trotzdem ein sehr mutiger Schritt, weil, also es klingt ja total logisch. Warum machen das denn nicht alle so? Warum war das so was Exotisches, dass du gesagt hast, ich baue jetzt so ein Boot?
Ja, es war gar nicht so exotisch. Wir waren nur die Ersten. Dann kamen zwei weitere Schiffe raus, die auch in die Richtung gehen. Und der, der jetzt das neue Vendée Globe gewonnen hat, hat im Prinzip ein bisschen mehr wieder so den alten Stil durchgehalten. Ein Schiff, was nicht ganz so rund war. Also flacher, schneller auf flachem Wasser, etwas langsamer bei Segeln. Mhm. Man hatte immer diese Trade-offs. Ich kann entweder schnell gegen den Wind segeln oder schnell mit dem Wind oder schnell bei flachem Wasser und dann aber langsam bei Wellen oder andersrum. Und deswegen ist es auch ein bisschen ein Gamble. Und ich hatte jetzt Pech, dass es ein bisschen ruhige Bedingungen im Atlantik waren. Ist auch nur eine Nuance. Es fehlten so 2-3 Knoten Wind, ein bisschen Welle. Dann wäre ich da gut mitgekommen. So waren die da doch bevorteilt mit ihren etwas gemäßigteren Designs und konnten so 50 oder 150 Meilen sogar gewinnen am Ende der Woche 2. Richtung Äquator waren die dann mit diesem recht überschaubaren Vorsprung. Normalerweise wäre das nicht so ein Problem, nur dass dann eine ganz spezifische Wettersituation eingetreten ist, wo sie dann mit so einem perfekten Schnellzug davon düsen konnten, mit so einem Tiefdruckgebiet, was den Südatlantik überquert hat. Konnten sie mitfahren und ich bin da hinten rausgefallen. Und daraus hat sich dann so die Szenario dieses Vendée Globes dann sehr früh ergeben. Da konnte man dann nichts mehr dran machen. Da war ich 2000 Meilen hinter den anderen. Aber das, ja, das ist jetzt schon lange her. Jetzt geht's im Kopf schon lange, beschäftige ich mich schon wieder mit anderen Dingen. Und das neue Schiff ist schon lange im Bau. Die nächsten Rennen stehen vor der Tür. Und letztendlich ist dieses Vendée Globe dann doch noch ganz spannend gewesen. Bis zur Kollision am Ende, wo mein Foil kaputt gegangen ist, 10 Tage vor der Ankunft oder 2 Wochen und ich dann nur noch so eine Überführung ins Ziel fahren konnte im Prinzip.
Da hast du die zweite Vendée Globe jetzt aber ziemlich zügig abgehandelt.
Ja, ja, ich hoffe, wir reden ein bisschen über Ozeanschutz und Klimawandel und solche Themen, deswegen
dazu
dachte ich, wir können hier mal so ein bisschen die zum Punkt kommen,
dazu,
zum Wesentlichen.
Dazu kommen wir gleich noch. Für mich ist aber schon noch interessant, wie unterschiedlich dann deine Einstellung zum Rennen ist, als du das zweite Mal gestartet hast. Also du hast ja eben schon erzählt, du hast dich da weiterentwickelt, du hast dich auch ganz anders drauf vorbereitet, auch auf Dinge wie die Einsamkeit und Co. Beim ersten Mal fährt man mit und ist endlich an diesem Traum angelangt, jetzt dabei sein zu können. Und am Ende überrascht man sogar noch damit, wie gut du abgeschnitten hast. Also das war ja, hast ja selbst wirklich deine kühnsten Träume erfüllt. Wie ist das dann beim zweiten Mal? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das essentiell anders anfühlt mittlerweile für dich, da zu starten, oder?
Na logisch, jedes Mal, wenn ich auf den Ozean raussegel, ist es was Neues, was anderes, eine andere Konstellation. Man selbst ändert sich und vielleicht auch die Umstände des Teams und allem drumherum. Klar, das ist auch hier immer ein paar Jahre zwischen den großen Rennen insofern.
Ja.
Das ist immer wieder was Neues und nicht einfach zweimal und dann nochmal das Gleiche.
Mhm.
So wird auch das nächste Vendée Globe ganz anders sein als das jetzige. Also ich glaube, das zweite Vendée Globe war natürlich der Traum, eine richtige Kampagne fahren zu können, so wie die Top-Teams, also nicht so am Hungertuch zu nagen wie die ersten 4 Jahre. Keine Limitierung bei den Ressourcen, ein tolles Schiff bauen zu können, dank unserer Partner. Das gut vorzubereiten und damit dann auch Erfolg zu haben. Ich war dann sozusagen in unserer Liga Erster auch vorm Vendée Globe, weil ich 2 Transatlantikrennen in dem Sommer vor der Vendée Globe jeweils als Zweiter ins Ziel gekommen bin und vorne dabei war und dann hat alles gut funktioniert. Insofern bin ich mit einer Favoritenrolle ins Vendée Globe gestartet und das war mir aber völlig bewusst. Da kann man natürlich viel, Vendée Globe ist ein Rennen, wo man leicht enttäuscht sein kann, wenn man jetzt alles nur auf diesen sportlichen Aspekt ausrichtet. Deswegen habe ich in fast jedem Interview betont, es geht uns auch um die Klimaschutzbotschaft, um den Ozeanschutz. Es geht uns um die Forschung, die unterstützt wird durch unsere Daten, um die Schulbildungskampagne und das Abenteuer, was ich gerne teilen will mit den Leuten. Es geht nicht nur um das reine Ranking. Klar ist das der Kontext der ganzen Kampagne, ist ein Rennen, aber das ist eben mehr als ein Rennen. Und das Vendée Globe ist eben ein großes menschliches und technologisches Abenteuer. ein Abenteuer, was uns wirklich mit der Natur konfrontiert, mit den, es macht uns zu Zeugen des Klimawandels auf einer planetaren Ebene. Es ist eben ganz viel und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man dann sportliche Erwartungen enttäuscht, aber andere Erwartungen sind eben erfüllt worden, Erwartungen von mir an dieses Rennen, an meine eigene Entwicklung, an meine eigene Situation auf See und natürlich das nochmal zu schaffen, nonstop um die Welt zu segeln, was insgesamt nicht nach wie vor nicht viel mehr als 100 Leute jemals geschafft haben.
Hm. Dann gehen wir doch mal deinem Wunsch nach und springen in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Du sagst, wir sind Zeuge des Klimawandels, wenn wir da auf See rausfahren. Wie erlebst du das? Also woran merkst du den Klimawandel?
Ja, wir merken, also am extremsten gemerkt habe ich es bei der Durchfahrt der Nordostpassage. 2014 haben wir eine Rekordfahrt gemacht von Murmansk in die Beringstraße durch ein Seegebiet, wo der deutsche Abenteurer Arvid Fuchs sich sein halbes Leben abgekämpft hat mit Expeditions-Eisbrecher-ähnlichen Holzkuttern, versucht hat, irgendwie durchs Eis sich zu schlagen. Da konnten wir jetzt einfach lang segeln und haben überhaupt kein Eis gesehen. Also natürlich sieht man an den Polen den Klimawandel am stärksten. Das sagen mir die Wissenschaftler, ist auch übrigens in Zukunft so, als kleine Randbemerkung. Je weiter an den Polen, desto mehr Klimawandel sichtbar und je weiter im Inland. Die Ozeane dämpfen das dann schon ziemlich toll ab. Also je weiter im Inland wir sind, desto mehr merken wir vom Klimawandel. Und je weiter an den Polen, am Äquator selbst merken wir es, werden wir es gar nicht so doll zu spüren bekommen.
Mhm.
Und ebenso merken wir es bei der Vendée Globe auch in den Südmeeren. Es ist dort natürlich auch in der Antarktis wärmer geworden. Vielleicht bricht auch antarktisches Schelfeis früher ab und treibt dann mit den durchschnittlich statistisch wohl angeblich stärker gewordenen Winden auch früher und schneller nach Norden und vergrößert diese Eiszonen, die wir rund um die Antarktis haben. Also damit wir geschützt werden vor Eiskollisionen, gibt es von den Veranstaltern dann jeweils genau justierte, per Satellit überwachte Eiswegepunkte. Und je weiter nördlich die sind, desto länger wird natürlich die Route für uns. Und das kriegen wir dann durchaus zu spüren. Und das ist für uns die größte Verbindung. Dann sehen wir auch dann so dieses neue Sargasso-Meer, was entstanden ist. Also es gab früher das Sargasso, die Sargasso-See im Bereich Bermuda. Jetzt gibt es einen zweiten Sargasso-Belt von den Kanaren in die Karibik. Und da fahren wir dann zweimal hindurch, sind dann das ganze Schiff vollgesaut mit diesen blöden Algen.
Also Sargasso, das ist so ein Seegrasartiges, das an der Oberfläche treibt. Und da bilden sich riesige Inseln von diesem Seegras in offener See. Auch ein ganz spannender Lebensraum, wo viel passiert. Aber du sagst, da entsteht was Neues. Das ist neu für mich.
Genau. Es gibt einen neuen Sargasso-Seegras-Belt, den es früher so nicht gab. Jedenfalls nicht so regelmäßig, der jetzt fast jedes Jahr auftritt.
Und der ist neben den Kanaren quasi.
Genau, der führt so von Afrika. Es sind ja ganz viele Nährstoffe, glaube ich, dort, die dort irgendwie so rüberwandern. Und da jedenfalls ist so ein zweiter Belt, hat sich da wohl gebildet. Und das sieht man auch auf den Satellitenbildern. Und ja, da fahren wir halt durch und dann verkleben unsere Propeller hinten, die den Strom erzeugen sollen, diese kleinen Hydrogeneratoren und die an den Rudern hängt das, an den Foils, überall an Deck liegt das Zeug. Und das ganze Meer ist halt braun bis zum Horizont und das gab es eben früher nicht. Das gibt es wegen des Klimawandels, aufgrund des Klimawandels.
Und du sagst immer, du segelst zwei Rennen, wenn du losfährst. Ein sehr egoistisches, eins, bei dem es darum geht, welche Platzierung Boris Herrmann belegt. Und es gibt ein zweiteres, was einen größeren Sinn verfolgen soll.
Ja, ich weiß nicht, welches den größeren Sinn hat. Ich finde, beides sind wichtig und komplementär. Die Öffentlichkeitswirkung unseres Rennens zu nutzen, eben für eine politische Botschaft. Climate Action Now. Das soll bedeuten, also Klimaschutz ambitioniert voranzutreiben. Das soll motivieren zu ambitioniertem Klimaschutz. Und da sehe ich ja meine Rolle während und mit diesem Sport, das zu verknüpfen, nicht mit erhobenem Zeigefinger rumzulaufen, wie was man irgendwie ändern oder muss oder wie sich der Einzelne zu verhalten hat, sondern eben so ein bisschen diesen Sportsgeist, mit diesem Sportsgeist zu inspirieren, große Herausforderungen anzugehen. Und der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit. Sagen wir mal, zumindest im Moment. Und das hat auch was Faszinierendes, finde ich. Also das Vendée Globe hat für mich was Faszinierendes, weil es die größte Herausforderung ist, die ich mir vorstellen kann für mich als Segler. Der Klimawandel ist für mich die größte und faszinierende Herausforderung für mich als Bürger oder ja Mensch, der über den eigenen Tellerrand hinausguckt. Und ich finde eigentlich nichts Spannenderes, als darüber zu lesen, zu hören, was machen andere, was gibt es für Möglichkeiten, was sagt die Forschung, wie kann man das besser verstehen, was kann sich verändern, damit es eben nicht zu so einem katastrophalen Klimawandel kommt. Und das ist die Botschaft, die wir mit unserer Regatta verknüpfen, mit dem Slogan A Race We Must Win, Climate Action Now.
Sehr schön. Und es ist ja nicht nur eine Botschaft, die ihr vermittelt, sondern ihr nutzt die Seemeilen, die ihr da zurücklegt, auch für wissenschaftliche Forschung.
Ja, jetzt musst du mir auf die Finger klopfen, dass ich mich kurz halte, weil das ist mein Lieblingsthema. Und da könnte ich gerne eine Stunde auch drüber reden. Aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Wir haben ein koffergroßes, automatisiertes Labor an Bord, was ganz präzise Messungen mitbringt und aufzeichnet zu dem CO2-Gehalt im Ozean, an der Oberfläche. Der Kiel unterm Schiff hat Löcher, da wird Wasser eingesaugt, durch dieses Labor durchgepumpt und dann wird aus dem Wasser das Gas rausgefiltert und geguckt, wie viel Gas ist da, wie viel CO2. Und das ist was, ja, ein Messwert, der für die Wissenschaft eben ganz, ganz wichtig ist. Genau, da muss ich doch zwei, drei Sätze zu sagen, um da einmal den Bogen zu kriegen und das zu erklären. Wir haben einen Klimawandel natürlich durch CO2-Emissionen. Die gehen in die Atmosphäre und von der Atmosphäre geht dann ein Teil in die Ozeane und ein anderer Teil in die Wälder und das Grünzeugs an Land. So funktioniert der CO2-Kreislauf auf dem Planeten und das will die Klimawissenschaft natürlich möglichst genau verstehen, um möglichst genaue Policy Advice geben zu können, um auch genau sagen zu können, wie schnell, wie lange CO2-Budgets etc. Wichtig für die Menschheit. Und jeder kennt IPCC-Reporte und solche Buzzwords. Also da sind diese Daten dann total wichtig. Dieser Institutionen, die nicht so ganz so bekannt ist wie IPCC, ist Global Carbon Project. Die machen jedes Jahr das Global Carbon Budget. Also sozusagen wie die Bilanz der Welt, wo wie viel CO2 ist im Ozean, in der Luft, in den Landkreisläufen. Und um das im Ozean gut zu bestimmen, müssen wir natürlich interpolieren oder um diese Modelle zu füttern, müssen wir interpolieren zwischen den wenigen kleinen Messdaten, die wir irgendwo haben von Schiffen, die rumdüsen und sowas messen. Und da haben wir natürlich ein paar mehr Messdaten, da wo viele Schiffe fahren. Im Südmeer haben wir eigentlich gar keine, weil niemand rund um die Antarktis fährt, außer uns verrückten Regattaseglern. Und das gibt uns diese herausragende Rolle, hier wirklich wichtige wissenschaftliche Daten beibringen zu können, die dann in diese globalen Modelle, die dann ganz stark auf Interpolation basieren und die natürlich mit starken Fehlern behaftet sind, die diesen Modellen dazu helfen, eben genauer zu sein. Dazu werden diese CO2-Daten dann nachher in Datenbanken international eingespeist und dann von der Wissenschaft verwendet, unter anderem fürs Global Carbon Budget, aber auch für die Klimaforschung allgemein. Und da werden wir regelmäßig genannt als Main Contributors und auch als mittlerweile eine der größten Daten, haben wir den größten Datenfundus zusammengetragen zu Südmeer CO2-Daten, weil wir eben mit diesen zwei Messreihen, die wir komplett bisher zusammengetragen haben, rund um die Antarktis, das ist der größte Datensatz, den es heutzutage gibt.
Wahnsinn. Also ich, ganz ehrlich, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, naja gut, das ist ja ganz nett, aber was für einen Beitrag kann das schon leisten, so beim Segeln nebenbei da ein bisschen was abzuziehen? Und hat mich wirklich überrascht, überrascht mich auch jetzt, dass das wirklich die größte Messreihe da ist. Und das zeigt nochmal ziemlich eindrücklich, wie entlegen diese Gegend ist, wie schwer es ist, dort Daten zu bekommen. Und jetzt hört man so, ja, das ist ja total wichtig. Gibt es da irgendwie so schon sowas Handfestes für dich, irgendwelche Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, wo diese Daten dann wirklich irgendwie einen Impact hatten?
Ja, es gibt sozusagen führende Klimawissenschaftler. Einer ist Peter Landschützer, der ursprünglich hier auch in Hamburg gewirkt hat. Ja, heute ist er in Belgien. Und der ist so einer der führenden Leute für dieses Mapping, um diese Ozeanverteilung von den CO2, der CO2-Senke Ozean, um die Verteilung zu bestimmen mit mathematischen Modellen. Und die haben ein Paper veröffentlicht in Nature, wo sie mit unseren Daten auf eine 20% geringere Aufnahme in den Südmeeren, also der Aufnahme von CO2 in den Südmeeren kommen. Also ein Riesen-Impact auf die Aussage dieser Abschätzung aufgrund unseres Datenfundus.
Und das hast du bisher noch gar nicht so quantifiziert, aber es sind wirklich unglaubliche Mengen des CO2s, die von den Meeren aufgenommen werden. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie mal so ein Zehntel aufnehmen. Ich glaube, es sind eher, weißt du das genauer? Das
ist, glaube ich, eher, ja, man sagt so um die 25%.
25%?
Das ist aufs Jahr gerechnet. Wenn man jetzt einen geologischen Zusammenhängen rechnet, also in erdgeschichtlich langen Zeitpunkten, dann nehmen die Ozeane wirklich das meiste CO2 auf auf unserem Planeten. Also auch schon erdgeschichtlich, weil wenn man jetzt guckt, wo ist eigentlich überhaupt Carbon auf unserem Planeten, dann ist das fast alles im Ozean. Ein bisschen ist in den Wäldern gespeichert, in den Permafrostböden und in der Atmosphäre, aber in den Ozeanen ist ungefähr 40 mal so viel wie in der Atmosphäre.
Genau. Und das, ich finde, das zeigt nochmal, wie dramatisch das ist, wenn man auf einmal feststellt, oh krass, ja, das ganze Südmeer, da haben wir uns um 20% verschätzt, wie dort die CO2-Bilanz eigentlich aussieht. Wirklich stark, dass das quasi anhand eurer gesammelten Daten so erkannt worden konnte.
Ja, also ich kann das nochmal ganz kurz spezifizieren, weil ich das auch wirklich selber nicht glauben konnte und auch erst gelernt habe.
Boris hat hier ein großes Buch aufgeschlagen, wo er handgeschriebene Notizen drinstehen hat.
Ja, ich habe mich natürlich vorbereitet hier auf unser Gespräch. Also 25% ist insgesamt die Ungenauigkeit in dieser Thematik. Und wir haben heute 1% der Ozeanfläche beforscht, bemessen sozusagen. Das heißt, nur 1% der Erdoberfläche, der Ozeanoberfläche, dass wir da irgendeinen Messpunkt haben, einmal pro Jahr. Und das ist ein großes Ziel auch der UNO, der Weltgemeinschaft, das von 1% auf 10% zu erhöhen und dann auch von dieser 25% Ungenauigkeit auf 10% Unsicherheit runterzukommen. Aber dazu bräuchte man jetzt sozusagen 10-mal so viele Messdaten mindestens in diesem Bereich. Und das ist sozusagen der Kontext des politischen und offiziellen Mandats für diese Bemühungen. Es ist also wirklich einfach auch wichtig für die Weltgemeinschaft, hier mehr Daten zu haben. Und das ist auch so, dass mir die Wissenschaftler sagen, diese ganzen Kosten, die man jetzt sieht bei so einem Rennen, die sind eigentlich Peanuts in wissenschaftlichen Maßstäben. Ein Forschungsschiff ist viel, viel teurer als so eine Rennjacht.
Ach, Wahnsinn.
Und diese ganzen Ausgaben von vielen Millionen, die würden sich absolut rechtfertigen, auch schon allein nur für diese Messdaten. Also die haben mehr Bedeutung, als man so gemeinhin denkt, dass wir da so ganz nett so ein bisschen messen und ein bisschen Outreach machen, unsere kleine Kinderkampagne. Aber nee, das sind wirklich wichtige Daten.
Stark, ja. Also das finde ich großartig, dass das noch einen zweiten Sinn erfüllt. Und jetzt würde ich mit dir ganz gerne in die nächste Kategorie springen, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Eine Sache hat mich irgendwie besonders beschäftigt bei deinen ganzen Abenteuern, und es ist schon dieser Punkt Einsamkeit, wenn man da unterwegs ist. Und ich habe mich gefragt, wie viel Einsamkeit du dort erfährst. Du hast zum Beispiel vorhin Bernard Montessier. Montessier, ja, französische Aussprache, erwähnt. Der hat früher mal ein Rennen gemacht, hat da ein tolles Buch drüber geschrieben, Der verschenkte Sieg. Ein Rennen gemacht, was man vielleicht so als die Urform der Vendée Globe bezeichnen könnte. Und wenn man das so liest, da wird sehr, sehr deutlich, wie einsam er dort einhand unterwegs war. Und da gab es eben noch kein Starlink, keine Vernetzung mit der großen, weiten Welt. Und wenn ich dich so beobachte während dieser Rennen, und ich bin ein begeisterter Beobachter, der sich das sehr gerne anschaut, so wie viele, viele Deutsche. Deswegen sieht man von dir dann teilweise Beiträge in der Tagesschau, wenn du unterwegs bist, andauernd im Sportstudio Berichte und immer wieder neue Videos von dir an Bord, was da unterwegs ist, Podcasts, die du aufnimmst, während du unterwegs bist. Du bist ja zwar alleine an Bord, aber noch so krass vernetzt. Würde mich noch total interessieren, wie das zum Thema Einsamkeit passt. Ist das ein Ersatz, so ein Heilpflaster, wo man sich dann gar nicht mehr so alleine fühlt? Oder wie erlebst du diesen Kontakt zur Außenwelt in der Zeit, der ja einen für mich gefühlt extrem großen Anteil bekommen hat? Oder täuscht das?
Ja, natürlich. Also das ist ganz toll, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben, die immer günstiger und besser werden. Ich kann jetzt also einfach Videotelefonie machen. Das kostet eigentlich nichts mehr. Ist auch technisch einfach jetzt zu machen mit Starlink. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Und das macht es natürlich viel einfacher. Ich kann einfach Kontakt halten, mich austauschen und mit meiner Tochter ein Videogespräch führen. Aber wichtig für mich natürlich ist auch, dieses Abenteuer teilen zu können. Du hast es ja angesprochen, ich schicke gerne Videos vom Boot und das ist für mich eine Möglichkeit, eben nicht einsam zu sein, sondern auch im Dialog zu sein mit einer Öffentlichkeit und mit meinen Leuten und mir selbst diese Dinge zu erklären, auch mit irgendwem sprechen zu können. Also ich kann in dem Moment mit der Kamera sprechen und weiß aber, da ist auch was dahinter. Und insofern, ja, wir sind isoliert. Und sind aber nicht einsam wirklich. Also das Einsamkeitsgefühl kann sich einstellen. Das habe ich aber, wie gesagt, weggekriegt, ganz gut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei Bernard Mottessier, damals gab es keinen Starlink, was er in seinem Buch schreibt, da schreibt er nichts von Einsamkeit. Er ist natürlich sehr, sehr isoliert, 300 Tage oder so auf See oder 285, ich weiß es nicht mehr, segelt 1,5 Mal um die Welt und schießt mit einer Flitsche Fotodosen, in die er kleine eingerollte Briefchen reinsteckt, auf die Brücke der Schiffe und diese kleinen Alu-Fotodosen.
Also wenn er irgendwo mal einem Schiff begegnet ist, dann hat er das probiert, so Nachrichten quasi an die Außenwelt zu schicken.
Genau. Und hat denen geschrieben, macht euch keine Sorgen, ich bin auf dem Weg und so weiter. Und es gab auch so Flaggencodes, die man dann so Flaggen setzen konnte. Und den ein oder anderen Dampfer begegnet im Atlantik überwiegend und hat dann solche Nachrichten abgesetzt.
Ja, und du hast schon erzählt, du stehst dann in Kontakt auch mit der Öffentlichkeit und da sehe ich einen so krassen Kontrast. Du kommst wieder nach 80 Tagen Einsamkeit und auf einmal legst du an, ich glaube, da ist die Hölle los. Wenn du da ankommst, überall stehen Menschen und jubeln. Es ist gefühlt eine riesige Party. Es startet sofort der Medienhype, dass nicht mehr du entscheidest, ich mache jetzt mal ein Video und schicke es den Leuten, sondern dass Kameras um dich herum stehen, Mikros auf dich gerichtet werden. Und das ist quasi so das Erste, was nach dieser langen Zeit alleine kommt, ist diese, es muss ja eine krasse Überladung sein von dem, was da an Menschen auf dich einströmt.
Nee, das geht echt gut. Also die Beschreibung trifft zu. Es ist ein Riesenkontrast, klar. Aber das ist auch das Schöne an diesen Dingen, dieser extreme Kontrast zwischen zwei Lebensmodi, eben dem Rennmodus und dem als zivile Person an Land zu sein und das alles vorzubereiten oder nachzubereiten. Und das macht es auch so faszinierend, dann wiederzukommen nach 3 Monaten und eben das erste Mal wieder jemandem die Hand zu schütteln, jemanden physisch zu sehen und um sich zu haben. Und
das ist dann ja nicht nur eine Person, also oder stelle ich mir das ganz falsch
natürlich,
vor?
Aber dieser, wo ich darauf hinaus wollte, ist halt eben diese großen Kontraste, die Dinge deutlich machen, die einem im normalen Lebensalltag als so, die man nicht mehr so doll wahrnimmt. Mhm. An einem gedeckten Tisch mit Besteck essen, sich mit jemandem unterhalten können beim Essen. All diese Dinge haben auf einmal wieder einen großen Glanz, weil sie ganz neu sind und es das erste Mal wieder ist, dass man in einem ruhigen, bezogenen, ordentlichen Bett schlafen kann. Und so, all diese Dinge sind toll. Naja, das Ankommen, da freut man sich natürlich einfach irre drauf, jetzt endlich die Kameraden wiederzusehen, die Familie wiederzusehen, die dieses dann ja auch so vom Ablauf her, dass erstmal das Team an Bord kommt und nicht irgendwelche Wildfremden. Man kennt die Leute natürlich sehr gut. Wir haben viele, viele Rennfinishes zusammen erlebt. Das ist immer wieder das gleiche Ritual, das kleine Bierchen, der Schlag auf die Schulter, die kleine Umarmung. Also das ist schon cool irgendwie. Und dann kommt ein Kameramann natürlich auch mit, aber auch den kennen wir, Ricardo Pinto oder andere, die sind schon seit vielen Jahren, seit 2018, 19 mit uns unterwegs. Und auch gute Freunde und man freut sich einfach auch, die wiederzusehen. Und dann fährt man diesen Kanal hoch, viele tausend Menschen auf beiden Seiten jubeln und das ist irgendwie das ist irgendwie so unreal. Und man kneift sich so ein bisschen und das ist natürlich, dann ist man natürlich auch total übermüdet, voller Adrenalin und ist einfach in so einem Film. Dann spielt sich so ein Film ab und man spielt auch natürlich einfach eine Rolle. Ne? Es wird von einem erwartet, dass man jetzt da vorne steht und winkt und man kann dann auch nicht sagen, so jetzt sollen mal meine Freunde mit mir hier stehen, sondern dann muss man da auch alleine vorne winken auf dem Boot. Und so ist es dann auch. Pierre Casiraghi hat mich mit an Bord begrüßt. Er ist ja unser Teammitgründer und Segelfreund von mir. Und dann kommt man an den Steg an und dann sind dann halt dieses Blitzlichtgewitter und Kameras. Aber das ist nach einer halben Stunde ehrlich gesagt auch wieder vorbei. Mhm. Und dann ist man auch dann recht schnell, dann muss man nochmal eine Pressekonferenz machen. Und dann ist man auch schon durch mit den Verpflichtungen. Dann wird noch ein Foto gemacht.
Und dann gibt es Schokolade und Netflix.
Und dann haben wir, dann sind so 3-4 Tage war ich dann noch dort. Und dann gibt's an dem Abend Dinner mit dem Team und eine kleine Party und dann am nächsten Tag schon Business as usual, Debrief an Bord, eine kleine technische Besprechung und dann nochmal ein bisschen die anderen Skipper kurz treffen und irgendwie sich im Hafen umgucken und dann kann man auch schon nach Hause fahren.
Du hast vorhin von diesem infernalischen Lärm gesprochen.
Das war übrigens anders bei der ersten Vendée Globe. Da war ja Covid, ne? Das war total anders. Und ja, bei der ersten Vendée Globe war auch wirklich ein Medienhype. Es war allerdings alles Zoom-Calls dann von Hamburg aus. Abgesehen von 2, 3, 4 Fernsehauftritten. Da war ich auch bei Lanz und beim ZDF und so. Und jetzt war es so viel ruhiger und auch normaler, sage ich mal, weil jetzt einfach Covid hatte das erste Vendée Globe zu einem ganz besonderen Status verholfen. Als Rennen in dieser Zeit, wo viele Menschen Zeit hatten, zu Hause zu sitzen, war es schon ein unglaublicher Hype, muss man wirklich sagen, rückblickend. Auch wenn man es jetzt mit der letzten Vendée Globe vergleicht.
Mhm. Und du hast vorhin von dem infernalischen Lärm gesprochen, der die ganze Zeit an Bord herrscht. Wie war das dann zum ersten Mal, Ruhe zu erleben? Stelle ich mir das nur so schön vor oder ist das was Besonderes?
Das ist schon ein besonderer Frieden. Einfach Ruhe und aber auch jetzt keine Anspannung mehr. Jetzt kann eben nichts mehr passieren. Und diese Verantwortung ist dann zu Ende. Ja, das ist schon toll. Toller Kontrast.
Wie ist die Berühmtheit für dich? Also ich weiß nicht, ob du von dir selber sagen würdest, dass du berühmt bist, aber ich würde das mal so in den Raum stellen, wenn ich Leuten erzähle, ja, ich spreche mit Boris Herrmann, dann wissen die, wer du bist.
Ja, weil du in dem Ozean-Kontext hier unterwegs bist.
Du lebst hier in Hamburg. Ich weiß, in Hamburg haben die Menschen das auch noch ganz besonders mitverfolgt, wie du es gemacht hast. Ist das ein Thema für dich?
Nee, eigentlich nicht so doll. Also es ist ja auch ganz schön, diese öffentliche Aufmerksamkeit ist natürlich auch eine tolle Resonanz mit dem, was wir erzählen wollen. Nämlich, guck mal hier, wie toll dieser Ozean ist, wie faszinierend die Natur ist, die Albatrosse da draußen. Und schaut euch mal an, ein spannendes Abenteuer. Was ich jetzt stellvertretend für viele Menschen persönlich erleben darf und erzählen darf. Und diese Resonanz zu verspüren mit einer Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, die das verfolgt, die sehr, sehr positiv eingestellt ist, ist ja eine sehr, sehr positive Resonanz. Wir haben jetzt, gibt natürlich immer mal den einen oder anderen Kritiker auch, aber wirklich finde ich wenig im Verhältnis jetzt so. Und ja, also vielen Dank auch an dieser Stelle an alle, die das verfolgen und irgendwie ich zumindest verspüre so einen relativ starken Goodwill und auch manchmal so, ja, man fährt hier durch mit dem Auto lang und dann kommt jemand und sagt, oder mit dem Fahrrad oder läuft durch die Straße und jemand macht einfach so einen Daumen hoch oder irgendwie so, habe ich verfolgt, cool und gerne oder danke, sagen auch einige. Das ist echt toll zu sehen. Also ich glaube, Leute, die sich für unsere Gesellschaft engagieren, manchmal mit den besten Intentionen, Politiker oder andere Leute, Klimaaktivisten, Umweltschützer, die haben das möglicherweise nicht, polarisieren stärker oder sind dann auch zum Teil so Shitstorms ausgeliefert. Da muss ich sagen, hat dieser Sport einfach wieder so eine universelle Strahlkraft. Hm. Polarisiert eben nicht so doll. Klar gibt es immer welche, die das auch dann wie alles irgendwie doof finden, aber irgendwie, ja, das kommt schon irgendwie.
Schön.
Das scheint irgendwie auch positive Emotionen auszulösen. Das freut mich natürlich sehr.
Cool, das ist doch schön. Und du hast eben gesagt, du bist derjenige, der dieses Erleben, dieses Abenteuer stellvertretend erleben darf. Fragst du dich manchmal, wieso gerade du derjenige bist? Du hast vorhin gesagt, es gibt kaum mehr als 100 Leute, die das überhaupt jemals gemacht haben. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die diesen Traum haben. Du bist derjenige, der hat es jetzt nicht nur einmal gemacht, sondern schon zweimal. Das dritte Mal steht bevor. Warum du?
Ja, es müssen ein paar Persönlichkeitsmerkmale zusammenkommen. Wenn du zum Beispiel aus einer zu wohlhabenden Familie kommst, ist es viel schwieriger, weil du natürlich mit den Erwartungen deines Umfeldes zu kämpfen hast. Das Umfeld erwartet in den großen Familien, dass man die Nachfolge antritt vom Familienunternehmen, dass man Arzt, Anwalt oder sonst was wird und bestimmte soziale Normen erfüllt. Und da hatte ich jetzt aus einer, ja, sag ich mal, sehr kleinen gesellschaftlichen, sozialen Schicht, aus einer eher einfachen Verhältnissen kommend, eine riesen Vogelfreiheit, einfach wirklich diesen verrückten Traum zu verfolgen. Und da hat mir jetzt auch keiner reingeredet und ich musste auch mich gegen niemanden durchsetzen, sag ich mal. Das macht es schon einfacher, glaube ich. Das ist eine biografische Besonderheit, dann natürlich von einem Säuglingsalter in die Wiege gelegt zu kriegen, so ein Mindset mit wenigen Mitteln da mit der Natur sich auseinandersetzen zu können. Diese ganz kleinen, unzulänglichen Boote meines Vaters, die eigentlich vorne und hinten nicht viel taugten. Aber irgendwie hat er das dann doch immer hingekriegt und dann ist viel passiert und irgendwie hat er die Ruhe bewahrt und uns durch den Sturm manövriert, sage ich mal im übertragenen Sinn. Und das habe ich einfach in die Wiege gekriegt und konnte das weiterleben. Und das ist natürlich nicht jedem gegeben. Es gibt natürlich auch die Kids, die von ihren Eltern total gepusht werden beim Regattasegeln und die Eltern stehen hüpfend am Strand mit dem Fernglas und gucken, wie die Kinder im Opti-Regatta segeln. Diese Kinder sind oft die, die dann aufhören, wenn sie in die Pubertät kommen oder mit der Schule oder so fertig sind. Die dann toll auch in Deutschland bei uns Olympia segeln, die hören meistens ehrlich gesagt leider auf, wenn es mit dem Studium ernst wird oder zu Ende geht und werden dann doch irgendwie einen normalen bürgerlichen Beruf irgendwie folgen. Das heißt, dieses Risiko einzugehen, eben keine Karriere zu verfolgen, sondern so einen Weg ganz konsequent zu gehen. Das ging ja natürlich eben auch, weil es nicht dieses familiäre Umfeld mit diesen Erwartungen gab. Ich habe dann zwar auch studiert, ja, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, bin Diplom-Ökonom, aber habe dann direkt mit Profisegeln angefangen nach der Uni-Zeit und konnte eben wirklich meinen Traum verwirklichen. Also eine gewisse persönliche Freiheit, würde ich sagen.
Und deine Frau Birte hat in einer Dokumentation mal davon gesprochen, dass sie dann gelernt hat, sich nicht zu vergleichen, und zwar mit diesem klassischen Bild, wie eine Familie vielleicht funktioniert, wie das so ist, und hat gesagt, ich musste irgendwie dann so für mich herausfinden und akzeptieren, dass wir halt einfach anders sind und das anders machen. Und das geht ja damit einher, wenn man einen so unkonventionellen Weg einschlägt, sowas Besonderes macht, Profisegler ist und du dann ja nicht nur 80 Tage auf See bist, sondern eine krasse Vorbereitung hast, dass also ganz viel da auch eingebunden bist. Ist das was dir mit in die Wiege gelegt ist, da einfach bei dir zu sein und zu sagen, nö, ich bin halt so, ist so mein Ding? Oder ist das auch was, woran du zu knabbern hattest oder hast?
Ja, es ist natürlich immer die Frage, wie man berufliche Ambitionen und Familie übereinander gelegt kriegt. Das ist sicherlich immer schwierig und muss auch immer, bedarf auch immer sehr viel Feinjustierung als Elternpaar. Wer hat wie viel Freiheit, wer kann sich wie viel selbst verwirklichen, wer ist wie viel fürs Kind da? Wie viel macht bei Fremdbetreuung? Das sind sicherlich Fragen für jeden, der irgendwas Ambitioniertes im Leben verfolgt. Die ergänzt extremen Beispiele kennt man irgendwie aus den Medien, wenn irgendeine Politikerin dann auch noch Kinder hat und aber eigentlich täglich unterwegs ist. Insofern sehe ich mich auch auf einer Skala von Extremfällen im Mittelfeld, weil selbst, sage ich mal, normale, in Anführungsstrichen normale, ambitionierte Jobs, so wie, sage ich mal, Unternehmensberater, der Sonntagabend zum Flughafen fährt und Freitag dann wiederkommt, da hast du weniger Familienzeit, als was ich jetzt hier habe, oder präsent sein. Und insofern klingt es jetzt erstmal sehr extrem, aber ich glaube, es gibt einfach im normalen Berufsleben viele Situationen, die noch viel herausfordernder sind. Und da wir, tja, das finde ich auch manchmal so ein bisschen fast wie so ein Stigma, wo man sich irgendwie so verteidigen muss. Irgendwie man macht was Ambitioniertes und ist dann nicht so richtig für die Familie vielleicht da. Aber ich glaube, ich hoffe, dass es mir meine Tochter nicht irgendwann mal vorwirft.
Und, ja, darauf zielt die Frage nämlich auch ab, sozusagen, ob du damit dir so im Reinen bist, dass dir das nichts ausmacht, wenn andere, die ja vielleicht ein klassischeres Familienleben haben, weil sie halt nicht irgendwie weit hin und her fahren müssen, das dann vielleicht auch verurteilen sozusagen. Weißt du, wie du sagst, das hört man ja raus. Das ist so ein Gefühl von, ach, irgendwie muss man sich da ja schon fast verteidigen.
Ja, aber das ist eher, weil ich denke, hey Leute, also das ist doch irgendwie total spannend, was Cooles zu machen. Und damit gibt man natürlich auch irgendwie in die Familie und dem Kind ein Vorbild und eine Energie frei, so und sowas vorzuleben. Und ich schäme mich nicht so viel darum, was andere denken. Wichtig ist natürlich, wie ist es für meine Frau und für meine Tochter. Und wir sprechen da viel drüber. Das ist mit Sicherheit nicht immer einfach. Und wie gesagt, das ist wirklich so ein Feinjustieren und justieren, sagen wir mal, nicht immer nur fein. Aber sie hat mich kennengelernt, da war ich schon auf dieser Schiene und war schon Profisegler und wusste, worauf sie sich einlässt. Insofern ist das nicht plötzlich als Überraschung vom Himmel gefallen.
Boris, die Zeit wird knapp. Wir springen in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Und ich habe jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich und ein paar Halbsätze und du kannst die kurz oder lang beantworten. Team oder Solo?
Team.
Spinne oder Delfin?
Delfin.
Sorgevoll oder risikofreudig?
Soll ich einen Satz sagen oder soll ich nur ein Wort sagen?
So wie es sich für dich richtig anfühlt. Also ich glaube, bei Spinne oder Delfin, man könnte es noch erklären, dass du ja eine Spinne mit an Bord hattest.
Ach ja, stimmt.
Hast du schon vergessen. Ja, ich wusste nicht, in der Doku war die so groß, da habe ich gedacht, vielleicht ist sie für dich auch so wichtig gewesen.
Ich hab die Doku gar nicht gesehen.
Ach so.
Was denn für eine Doku?
Sorgevoll oder risikofreudig?
Da gab es eine Doku?
Naja, bei ARD gab es schon eine Doku.
Ja. risikofreudig.
Optimierungswahn oder Akzeptanz?
Akzeptanz.
Ein Abenteuer macht aus, dass
man nicht weiß, wie es ausgeht.
Was ich Bernard Mortissier gerne fragen würde?
Das ist eine gute Frage. Man hat ja bei ihm so das Gefühl, weiß irgendwie alles und kennt ihn, weil dies in den Büchern ja so viel über sich preisgibt. Ich würde ihn gerne fragen, warum er den Sieg wirklich verschenkt hat. Ob er wirklich die ganze Wahrheit erzählt in diesem Buch oder ob es noch eine Geschichte hinter der Geschichte gibt.
Das wäre wirklich spannend. In einem Rennen zu sein, bedeutet für mich?
In gewisser Weise ganz bei mir zu sein.
Wie meinst du das?
Also keine Ablenkung, keine Zerstreuung, keines, ist wie eine Meditation.
Gewinnen ist für mich?
Gewinnen ist für mich, großer Wunsch, großes Ziel, aber nicht das einzig Wichtige.
Was ich durch die Vendée Globe gelernt habe?
Glücklicher zu sein.
Wie wird man glücklicher? Wie ist man glücklicher?
Wenn man Träume erfüllen kann. Also ich konnte mir diesen Traum erfüllen und kann daraus neue Träume entwickeln. Den Traum mit dem neuen Schiff, den Traum dann hoffentlich mit einem noch schnelleren Schiff und so weiter. Der Traum hört auch nicht auf. Also meinen Traum zu leben.
Das nächste Projekt, für das ich gerade brenne, ist?
Jetzt gerade im Moment beschäftige ich mich ganz doll mit unserem neuen segelnden Forschungsschiff.
Willst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen?
Ja, das ist eine 26 Meter Yacht aus Aluminium, die für Forschungszwecke eingesetzt wird. Und dazu arbeiten wir zusammen mit den großen Ozeanforschungsinstituten Alfred Wegener, Geomar und Herion. Dieses segelnde Forschungsschiff kann in bestimmten Bereichen Vorteile gegenüber einem klassischen Forschungsschiff haben, denn es ist pro Tag deutlich günstiger, ein Sechstel zum Teil der Kosten pro Tag. Und es kann emissionsärmer fahren, es kann weite Distanzen zurücklegen, es kann geräuscharm fahren, wenn es zum Beispiel akustische Untersuchungen mehr gibt, man Walforschung zum Beispiel. Es kann auch schadstofffreier sich bewegen, wenn man wirklich genau um das Schiff herum bestimmte Messungen macht, wo jetzt keine Rußpartikel sich ablagern sollen etc. Also in kleine Fjorde, in flache Zonen, wir bis zu 2,50 Meter Tiefgang können wir fahren, wenn wir den Kiel hochziehen, kleine Fjorde wendig reinfahren. Also ich bin ganz neugierig, wie wir mit dieser neuen Kampagne in die Gänge kommen und hoffentlich da noch gute Beiträge in der Wissenschaft und im Ozeanschutz leisten können.
Schön. Mein größter Erfolg ist?
Mein größter Erfolg ist, dass es heute ein Team Malizia gibt, was stabil bis 2030 in die Zukunft blickt und solide dasteht.
Bei der Vendée Globe 2028 werde ich?
Teilnehmen mit einem neuen, tollen Schiff, was einen Meter schmaler sein wird als unser jetziges Schiff. Also es wird sehr anders aussehen.
Also ihr baut wieder ein komplett neues Schiff?
Wir bauen wieder ein neues Schiff. Das ist schon seit letztem Sommer in Planung. Die Schotten sind schon fertig und das ist alles, der Prozess läuft. Juni 26 ist Stapellauf. Dann segeln wir das Ocean Race mit Mannschaft in Etappen um die Welt und dann wieder die Vendée Globe und dann will ich ganz vorne dabei sein.
Boris, ich drück dir die Daumen. Ich glaube, wir werden auch alle wieder mit dabei sein und verfolgen, wie du um die Welt segelst. Vielen lieben Dank, dass du uns da so mitnimmst und vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns in diesem Gespräch mitzunehmen.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Das war Boris Herrmann und ich war ganz traurig, dass die Zeit dann schon zu Ende war. Ich hätte noch stundenlang weiterquatschen können. Es gab noch so viele Themen, die mich interessiert hätten und vielleicht gibt es dafür ja nochmal eine zweite Chance. Was mich in dem Gespräch ein wenig überrascht hat, auch wenn es ja irgendwie verständlich ist, ist, dass Boris gar nicht mehr so heiß darauf ist, ganz, ganz viel über seine Regatten zu sprechen, sondern ihm das Thema Klimaschutz so ganz besonders am Herzen liegt und er sagt, ey, lass uns doch endlich mal darüber reden. Schön, dass er diesen sportlichen Ehrgeiz, den er hat, auch auf dieses Thema überträgt und seinen sportlichen Ehrgeiz in den Regatten so weit zurücksteckt, dass er sagt, nee, da muss auch noch Platz dafür sein, dort einen Beitrag zu leisten. Und man muss sich mal vorstellen, auf diesen Regatten, da werden teilweise die Stängel von den Zahnbürsten abgesägt, um noch ein bisschen Gewicht zu sparen und dann ein großes wissenschaftliches Gerät mitzunehmen. Das ist dann doch wirklich schon ein Commitment, was ich ganz, ganz großartig finde. Und ganz häufig ist dieses Thema Klimaschutz, Meeresschutz ja so ein bisschen mit einer gewissen Schwere belegt. Und ich finde bei Boris das ganz erfrischend, dass er sagt, nee, lass uns darüber sprechen. Ich finde das Thema so klasse. Ich habe da richtig Spaß dran. Das ist doch mal ein Problem, was wir mit Ehrgeiz angehen können. Also großartig. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt auf eine weitere Folge, die im Sinne des sportlichen Segeln steht, dann kann ich euch Folge Nummer 33 mit Susanne Beuke ans Herz legen. Sie hat olympisches Silber für Deutschland gewonnen auf dem 49er FX.
Das ist ein Segelboot, das nicht weit draußen auf dem Ozean segelt, sondern in kleineren Revieren näher am Land dran. Das fand sie aber irgendwann gar nicht mehr so spannend. Und nach ihrem großen Olympia-Erfolg hat sie sich dann gedacht, weißt du was, ich versuche jetzt doch auch mal mehr, diese Einhandregatten offshore zu segeln und raus aufs große Meer zu kommen. Und ich glaube, so ein ganz bisschen ist sie da auch in den Fußstapfen von Boris unterwegs. Also, Folge Nummer 33 mit Susanne Beuke. Mein Hörtipp für alle Segelbegeisterten. Und wenn ihr nicht nur vom Segeln hören, sondern selber mitsegeln möchtet, dann möchte ich euch noch einmal die Helden der Meere Community Flottille empfehlen. Vom 27.09. bis 4.10.2025 werde ich mich gemeinsam mit einigen Helden und Heldinnen der Meere, die ihr möglicherweise aus diesem Podcast schon kennt, auf einen Segeltörn nach Griechenland begeben und ihr könnt mitkommen, euch einen Platz auf den Booten buchen und dann segeln wir gemeinsam eine Woche lang durch das Mittelmeer, genießen wunderschöne Buchten, die Gemeinschaft, die durch das gemeinsame Interesse fürs Meer geprägt ist, feiern zusammen, segeln zusammen, baden zusammen, tauchen zusammen ab und werden einfach eine einmalige Zeit erleben. Wir haben das Ganze letztes Jahr schon erlebt. Dazu gab es auch eine Folge, die ihr euch anhören könnt, wenn ihr ein Gefühl für den Vibe bekommen möchtet. Ich freue mich schon riesig drauf und vielleicht habt ihr ja auch Lust. Schaut mal vorbei auf www.helden-der-meere.com und da könnt ihr dann unter Events die Community Events anschauen und euch möglicherweise auch anmelden. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.